Radio 1. Nur für Erwachsene.
Nachdem wir gerade so prima über das schöne Buch über die Geschichte des deutschen Musikfernsehens gesprochen haben, geht es jetzt um ein weiteres Buch. Eins über Feminismus. Im Zusammenhang damit wird ja viel gesprochen, viel gestritten und geschrieben im Grunde, seit es das Wort gibt. Aber es gibt ja auch immer wieder Gründe, darüber zu sprechen. So auch für Stefanie Lohaus. Als sie 2008 gemeinsam mit drei anderen Frauen das Missy-Magazin gründete, dachte man in Deutschland, wenn es um feministische Themen ging, allerdings vor allem an Alice Schwarzer. Das hat sich natürlich geändert. Wie und warum, darüber schreibt Stefanie Lohaus in ihrem Buch Stärker als die Wut, wie wir feministisch wurden und warum das nicht reicht. Das gerade bei Surkamp Nova erschienen ist und darüber sprechen wir jetzt mit ihr, denn sie ist auch erschienen. Herzlich willkommen, Stefanie.
Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Das ist lustig, du hast mich gerade erzählt, du hast auch ein Praktikum bei Viva gemacht.
Genau.
Also deswegen, das fügt sich manchmal auf so wunderbare Weise. Aber lass uns über dein Buch reden. Der erste Satz, also dein Buch beginnt mit den Worten, ja, ich bin eine wütende Feministin. Warum?
Genau, also naja, dass die Wut sozusagen ist die natürliche Reaktion auf erlebte Ungerechtigkeit, auf Diskriminierungserfahrungen, auf das Gefühl, eben nicht als Person wahrgenommen zu werden, sondern als Objekt stereotypisiert zu werden, nicht mit seiner Komplexität, mit den Fähigkeiten wahrgenommen zu werden. Und ich finde, die Wut ist eigentlich die natürliche und auch die angemessene Reaktion auf diese Erfahrungen.
Mhm. Also es ist quasi ein Buch auch aus Notwehr.
Naja, ich würde sagen, Aktivismus, also ob es jetzt feministischer Aktivismus ist oder auch anderer Aktivismus, hat immer eine Form von eben dieses Gefühl der erstmal Machtlosigkeit, ja, weil darum geht es ja. Es geht ja um Machtausübung und wenn ich betroffen bin, dann erfahre ich sozusagen Machtlosigkeit, das aufzuheben und eben positiv zu wenden, indem ich mich politisch engagiere für die Themen, die mir wichtig sind. Mhm.
Nun kann man das ja tun und sagen, okay, ich empfinde mich als aktivistisch, auch was das betrifft. Du hast aber gesagt, okay, ich schreibe das jetzt auch mal auf. Was war so die Initialzündung zu sagen, ich pack mal meine Gedanken und meine, nicht nur auch meine Erfahrungen, und du sprichst ja nicht nur über deine Erfahrungen, sondern sprichst ja auch generell und so, in ein Buch. Was war der Grund?
Der Grund war, dass ich selber, als ich angefangen habe, mich eben zu engagieren oder auch mich politisch zu äußern, ich selber kaum etwas wusste über das, was davor stattgefunden hat. Also das war ganz interessant, weil wir haben das Missy-Magazin gegründet und dann wurden wir zum Beispiel eingeladen von verschiedenen Gleichstellungsbeauftragten. So, ich musste erst mal überlegen, was sind denn überhaupt Gleichstellungsbeauftragte? Was ist deren Aufgabe? Woher kommen die überhaupt? Ja? Und da treffen Generationen aufeinander. Ne? Mhm. Einmal treffen Generationen aufeinander und in diesem Generationendialog wird eben klar, was eben alles schon davor war. Aber es wurde ja vor allem auch stark diskreditiert. Ne? Also dass dann eben gesagt wurde, naja, das ist ja irgendwie langweilig, was machen die denn da, so Verwaltungskram oder ne, Feminismus ist irgendwie out. Und es fehlt sozusagen diese kontinuierliche Einordnung oder Geschichtsschreibung. Es wird zumindest zu meiner Zeit wurde nichts unterrichtet an den Schulen. Also mein Einstieg in das Thema hat an der Universität stattgefunden über die Gender Studies. Und das Erste, was ich gelesen habe, war Judith Butler. Mhm. Und das ist natürlich relativ spät, wenn man jetzt auf diese Geschichte blickt. Und eben bis heute, würde ich sagen, gibt es kein nicht akademisches Werk, das das komprimiert und zusammenfasst und eben auch lesbar darstellt und vielleicht auch ihren Überblick gibt zu dem, was bis heute passiert ist. Also diese Kontinuität, die Bücher, es gibt relativ viel über das, was in den 68ern, 70ern passiert ist, aber die Kontinuität, die Brüche da drin, die Konflikte da drin, das einmal darzustellen, das war mir wichtig.
Ja, und da guckst du ja nicht nur also in die Geschichte, sondern du guckst auch über in ein Land, was es nicht mehr gibt, die DDR. Also du beschäftigst dich auch mit dem Unterschied zwischen eher feministischem Begriff oder Gleichberechtigung, Gleichstellung im Ost und West. Was war da für dich auch interessant unter in dem Aspekt?
Ja, also das war mir wichtig, weil wir leben jetzt eben in Gesamtdeutschland und die DDR wird sehr oft vergessen. Also ne, dann wird eben gesagt, wir sprechen über Deutschland, aber eigentlich reden wir über die BRD in so historischen Kontexten. Und tatsächlich hat mich vor allem Berlin dafür sensibilisiert. Also ich wohne hier seit 2010 und kenne hier sehr viele Menschen, die eine DDR-Sozialisation haben und die auch immer wieder mich darauf hingewiesen haben, wie wichtig das ist. Und es macht eben einen fundamentalen Unterschied, ob man eben in einem Land aufgewachsen ist, in dem die Frauenbewegung von unten zivilgesellschaftlich in einem sehr traditionellen, konservativen Umfeld bestimmte Rechte erstritten hat, oder in einem Land, in dem es Zivilgesellschaft in dem Sinne ja gar nicht gab, dafür aber so eine Art Staatsfeminismus, der verordnet wurde. Systeme oder Formen haben so ihre Vor- und Nachteile. Ne? Mhm. Also in der DDR hatten wir die höchste Frauenerwerbsquote der Welt.
Es gab keinen Paragraph 218.
Es gab keinen Paragraph 218. Gleichzeitig war es eben so, dass es von oben verordnet wurde. Und das macht einen Unterschied. Das hat man dann eben nach der Wende gemerkt, dass zum Beispiel dann die Arbeitslosigkeit unter Frauen extrem gestiegen ist oder dass Frauen auch wieder zurückgedrängt wurden in stereotype Berufe, weil es eben dann doch nicht diese Selbstverständlichkeit gab in dem Moment, wo die Regeln, die von oben verordneten, weggebrochen sind.
Es hatte natürlich dann auch, ich meine, gut, das ist ein eigenes Thema, was du ja auch anschneidest und so, auch noch ein anderes Selbstverständnis von Gleichberechtigung. Ne? Also ja, wir, klar. als Ostgeborene, wo ich dachte, wir sind doch gleichberechtigt und so. Genau. Wir müssen uns auch nicht ständig mit Männern messen lassen und so. Aber das ist, finde es interessant, dass es in deinem Buch auch eine Rolle spielt und so, also dieses Selbstverständnis auch. Jetzt ist es so, dass du bist beim Missy Magazin, du hast das Missy Magazin mit aufgebaut, 2008 ging es los. Ich habe vorhin mal auf die Webseite geguckt, du bist da immer noch, aber nicht mehr hauptverantwortlich drin, ne?
Genau, also ich bin Mitherausgeberin und Mitgründerin natürlich, das ist ja etwas, was einem niemand nehmen kann, aber habe mich aus dem operativen Geschäft sehr zurückgezogen und das auch wieder an eine neue Generation sozusagen begeben, weil es heißt Missy, es ist jung.
Genau. Und da finde ich interessant, ich habe gestern mal raufgeguckt und die werben mit so einem schrillen lila Banner Pop, Politik, Feminismus für nur 40 € im Jahr. Und ich dachte, okay, es ist eben auch der Feminismus in der Popkultur angekommen. Er ist hip, es ist auch Teil des Zeitgeistes. Was macht es dennoch, also wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass es trotzdem wichtig ist, dass es Feminismus gibt, aber so wie vor 10 Jahren die Leute alle mit Che Guevara T-Shirts durch die Gegend rannten und gar nicht wussten, wer das eigentlich ist, es ist einfach cool. Ich bin Feministin, na klar, ist eben cool. Ist auch ein Aspekt, ne? Oder so.
Genau, das ist total wichtig. Also es gibt ja innerhalb der feministischen Bewegung darüber auch sehr viel Streit. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ne? Also ist es gut, dass Feminismus cool ist, eine Marke ist? Oder verwässert das nicht eben auch das, worum es eigentlich geht, das Politische? Also was machen wir vor allem damit, wenn sich jemand wie Ivanka Trump Feministin nennt? Mhm. Ja? Also hat das dann überhaupt noch irgendeine Bedeutung? Und ich bin da... Also auch historisch gesehen würde ich eher immer denken, ach, es ist doch super, wenn Feminismus hip ist, ja. Da auch, weiß ich nicht, die identitäre Bewegung oder Rechte versuchen auch die ganze Zeit hip zu werden und hoffentlich gelingt es ihnen nie. Ne? Mhm. Also ich denke schon, dass das prinzipiell eine gute Sache ist. Gleichzeitig darf man das auch nicht verwechseln mit tatsächlichen strukturellen Veränderungen, weil das fand ich auch nochmal interessant und darüber wird sehr wenig gesprochen. Die Frauenbewegung, Frauen-Lesben-Bewegung in den 70er Jahren, die war ja auch total hip. Das war ja eine Jugendkultur, also eine Subkultur, eine Jugendkultur von Schülerinnen und Studentinnen. Das wird nie so eingeordnet. Ne? Mhm. Wenn wir so, ich habe ja Kulturwissenschaften studiert, da gibt es diese ganze Subkulturforschung, da wird eigentlich nie über die feministische Bewegung gesprochen. Und ich finde, auch die müsste man unter diesen Aspekten sehen. Und dann sieht man aber eben auch, dass natürlich diese symbolische Ebene von etwas ist cool und hip sich auch sehr schnell wieder drehen kann. So wie eben, weiß ich nicht, Schlaghosen hip sind und dann sind es Mom Jeans und dann sind es Korthosen und dann eben 3 Jahre später ist es wieder was anderes. Und ich denke, wir dürfen das nicht als jetzt quasi die das ist sozusagen das Ende der Fahnenstange und wir brauchen uns nicht mehr feministisch betätigen, weil das ist ja jetzt hip sehen.
Ja, ja, okay. Also Feminismus bleibt in Bewegung, bleibt wichtig. Wir werden gleich was hören aus deinem Buch. Stefanie Lohaus hat ihr Buch mitgebracht und wird etwas lesen. Und das wird, glaube ich, auch wieder das Thema berühren, worüber wir vorher gesprochen haben, nämlich Viva. Da tauchen wir mal ein in eine Geschichte und hören aber vorher Musik von Nitsch, würde ich vorschlagen. Ende der Welt. Sehr schöne Musik von Nitsch, Ende der Welt. Bei uns ist nach wie vor Stefanie Lohaus. Sie hat ein kluges Buch geschrieben, Stärker als die Wut, wie wir feministisch wurden und warum das nicht reicht. Gerade bei Surkamp Nova erschienen und wir hören jetzt etwas daraus.
Genau, also ich lese vor aus dem Kapitel zu den 90er Jahren. Ich finde, das war für mich sozusagen als Teenager das erste Mal, dass ich Feminismus wahrgenommen habe oder mir dazu Gedanken gemacht habe. Und es geht um Viva, deswegen passt das heute sehr gut. Das Viva-Programm war sehr viel näher an meinem Alltag dran als alles, was es vorher im deutschen Fernsehen gegeben hatte. Viele junge Frauen, die gut aussahen, aber nicht überirdisch modelgut, wie die ubiquitären Supermodels Claudia Schiffer, Cindy Crawford oder Nadja Auermann. Frauen traten hier als versierte Musikexpertinnen auf, was nicht selbstverständlich war und leider immer noch nicht ist. Denn auch in der Popwelt waren und sind patriarchale Machtverhältnisse und Geschlechtervorstellungen omnipräsent, sowohl auf als auch hinter den Bühnen. Heike Makatsch, wie Jane der ersten Stunde und heute eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands, avancierte schnell zu einem Vorzeigegesicht des Senders. Witzig, selbstbewusst, schlagfertig und leicht überdreht moderierte sie sich in mein Herz. Alles, was ich über sie und die anderen Viva-ModeratorInnen lesen konnte, sog ich auf wie ein Schwamm, denn sie gaben mir, was ich wie alle Teenager so dringend brauchte, Orientierung und Zugehörigkeitsgefühl. 1994 gab Heike Makatsch dem Spiegel gemeinsam mit der Regiestudentin Johanna Adorjan und Werbetexterin Julia Hinrichsen ein Interview. Sie wurden als Repräsentantinnen einer neuen Frauengeneration befragt, die sich, so die Selbstauskunft, nicht als Frauen, sondern als Mädchen bezeichneten, als Girlies. Das Erste, was den Spiegelautoren im dazugehörigen Gesellschaftsartikel zu Girlies einfällt, war die Beschreibung des Aussehens. Kurze Röcke mit Kampfstiefeln, Lolita meets Bruce Lee. Angeblich nannten Frauen diesen Look Girlie Wear. Von Anfang an wurde Girlie in Deutschland apolitisch und in erster Linie als Kritik und Abgrenzung am Feminismus gelesen, als Postfeminismus. Zitat: Ich stehe nicht jeden Morgen auf und denke, danke der Frauenbewegung für alles, was sie mir ermöglicht hat, wird die damals 23-jährige Johanna Adorjan, mittlerweile Selbstjournalistin, zitiert. Zitat: Eine neue Generation von jungen Frauen kämpft für einen neuen Feminismus und lebt ihre eigenen Vorstellungen von Weiblichkeit. Viel Sex, viel Spaß und kein verbissener Männerhass. Aha, Männerhass, so, so. Interessanter Take, denn wer das Spiegelarchiv 2023 nach Texten zu Feminismus aus der Zeit um 1990 durchsucht, wird feststellen, dass dort in der Regel erstmal respektvoll über Frauenbewegung und Feminismus geschrieben wurde und nun Männerhass. Für mich waren es die ersten Texte, die ersten bewussten Eindrücke von Feminismus in einer Phase, in der ich erstmals die politische und gesellschaftliche Bedeutung dessen, was es heißt, eine Frau zu sein, reflektiere. Feministinnen seien hysterisch, hässlich und schlecht gevögelt. Sie würden Männer hassen, Frauen zu Opfern machen, sexuelle Freiheit einschränken. Das Perfide an diesen Texten war, dass Feminismus eben nicht per se abgelehnt wurde, sondern nur der alte. An dessen Stelle sollte etwas ganz Neues, anderes treten, ein Postfeminismus. Forderungen nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit, einem freizügigen Abtreibungsrecht und gleichen Aufstiegschancen gehören für die Mädchen nicht zu den Prioritäten. Die Errungenschaften des Feminismus setzen sie als Existenzminimum voraus. Das war ein Zitat. Bloß ärgerlich, dass die Gesellschaft in den 90er Jahren nach wie vor weit entfernt von diesem Existenzminimum war und im Vergleich zum vorangegangenen Jahrzehnt zwar Fortschritte erzielt wurden, die jedoch in keinster Weise darauf hindeuteten, dass die Anliegen der Frauenbewegung erledigt waren. Wie kamen die jungen Frauen und ich nur zu dieser Fehleinschätzung? Wieso glaubten wir, dass Feminismus überflüssig sei und wir uns in einem postfeministischen Zeitalter befanden? Das hatte mehrere Gründe. Einer war im Erfolg der Frauenbewegung begründet. Der Feminismus war sowohl auf der symbolischen als auch auf der juristischen Ebene erfolgreich gewesen. Die Normen zu mehr Gleichwertigkeit der Geschlechter hatten sich seit der 68er Revolution rasant gewandelt. Viele Gesetze, die Frauen entmündigt hatten, waren abgeschafft worden. Sexismus war weniger akzeptiert als zuvor. Durch die neuen Normen zeigte sich Alltagssexismus, Sprüche aller Fräulein Müller zum Diktat bitte, weniger direkt und damit weniger sichtbar, obwohl sich das dahinterstehende Denken, die Vorurteile und Stereotype nicht groß verändert hatten. Die Wahrnehmung, dass die Gleichstellung der Geschlechter im Großen und Ganzen erreicht wäre, verstärkte sich noch dadurch, dass viele Ungleichheiten, an denen Frauen nach wie vor litten, nicht alle gleichermaßen betrafen. Ein Umstand, der bis heute feministischen Aktivismus erschwert. Wir sind eben kein Wir, sondern eine extrem große und diverse Gruppe, deren Erfahrungen sich entlang zahlreicher Parameter unterscheiden.
Stefanie Lohaus. Vielen Dank. Seit dem 9. Oktober ist dieses Buch in der Welt. Man findet viele kluge Gedanken darin und es lohnt sich, es zu lesen. Also ob man sich nun als Feministin sieht oder auch nicht, es ist sehr, sehr interessant, weil es auch eintaucht in eine Zeit, die ja noch nicht so lange vorbei ist und die Geschichte erzählt. Vielen Dank, dass du da warst, Stefanie. Und viel Erfolg für das Buch. Stärker als die Wut. Stärker als Wut. Danke.
Danke. Vielen Tschüss. Dank für die Einladung.
Danke.
No time to be for a dime, okay? No time.